Hallo Werner, schön dich mal wieder zu interviewen. Grüß dich.
Grüß dich, Devaseto. Grüß dich.
Du hast ein weiteres Buch veröffentlicht, Das Schicksal ist alles. Und dazu möchte ich dich gerne jetzt fragen.
Dieses Buch.
Genau. Schicksal ist alles.
Untertitel. Naja, kann man schlecht sehen.
Ja.
Kann man später noch so.
Du sagst in deinem Buch, ich glaube sogar schon im Vorwort, dass sich deine Lehre kein Jota von der Lehre des Advaita-Meisters Ramesh Balsika unterscheidet. Nur was der sprachliche Ausdruck der Übermittlung und der Lehre betrifft, unterscheidet sie sich teilweise diametral. Kannst du das erklären? Was ist denn der Unterschied?
Mein Sprachgebrauch. Also Ramesh war ja in seinem Sprachgebrauch sehr akademisch. Einfach zwar, aber eben auf einem sehr akademischen Niveau, wie ich finde. Und ich bin eher volkstümlich. Ich bin eher in meiner Sprache so, wie man heute spricht, wie man im Alltag spricht miteinander. Und von daher unterscheiden wir uns.
Und in der Lehre selber aber nicht.
Nein, in der Lehre weiche ich eigentlich keinen Jota ab. Aber das ist nicht deswegen, weil ich ihm jetzt also hundertprozentig folgen will, sondern weil das in mir genauso ist, wie es bei ihm war.
Und kannst du die Essenz der Lehre seiner und deiner in kurz zusammenfassen?
Und wenn man sie ganz kurz zusammenfassen wollte, wäre es einfach kein Täter, nur Taten. Also alles, was geschieht, geschieht einfach nur. Genauso wie das Erblühen einer Pflanze oder die Wolken am Himmel, die kommen und gehen. Oder eben auch ein Naturereignis, wie zum Beispiel Erdbeben oder ein Hurrikan oder ein Sturm oder Windstille. Oder die Meereswellen, die Flut, die Ebbe und so weiter.
Genau, oder eine Bundestagswahl.
Oder eine Bundestagswahl. Genau, auch die geschieht nur. Ja. Da ist keiner, der sich letztlich entscheidet. Die Entscheidungen sind alle schon gefallen, bevor sie entschieden werden.
Kann man da überhaupt noch von Entscheidung sprechen?
Man kann, ja. Aber in Wahrheit sind es einfach nur Handlungen, die geschehen. Aber es fühlt sich so an, als wäre es eine Entscheidung. Also ein Impuls kommt rein und der sagt, ich wähle diese oder jene oder diese Partei und dann wird das eben auch durchgeführt. Manchmal noch in der Wahlkabine.
Ja, und manchmal auch sehr ausgefallen. Ne? Ich habe ein Bild von einem Wahlzettel gesehen, da stand dann Putin drauf und war angekreuzt.
War das deiner?
Nein, es war nicht meiner. Ich habe Briefwahl gemacht. Ich hatte Zeit,
Okay.
genug Zeit zum Überlegen.
Genau, man hatte ja viel Zeit, genau.
Genau, aber das stand eh schon fest. Ja, du erwähnst auch den Begriff Yoga der Worte. Ist damit irgendwie die Macht und die Wirkung der Worte gemeint oder?
Naja, unterscheidet ja, oder beziehungsweise in dem Text, der da steht, oder den ich übernommen habe, zitiert habe, unterscheidet er ja zwischen dem Yoga der Stille und dem Yoga der Worte. Und in meinem Fall, also nicht, dass nicht stille Zeiten eintreten oder Zeiten der Geräuschlosigkeit während des Meetings. Ich nenne es lieber Zeiten der Geräuschlosigkeit, weil Stille und Geräuschlosigkeit noch was anderes sind. Aber man kann es natürlich auch als Zeiten der Stille bezeichnen, die passieren bei mir genauso im Meeting. Aber in erster Linie sind es Worte, die gesprochen werden. Also vorrangig. Es gibt ja viele Meetings, in denen die Stille eher vorherrschend ist. bei mir oder in meinen Meetings sind eher die Worte vorherrschend.
Und die Worte, die fließen einfach aus dir heraus?
Die Worte fließen heraus, genauso wie jetzt auch. Da wird sich vorher kein Konzept gemacht. Da wird vorher nicht überlegt, was sage ich jetzt, wie kann ich sagen, sondern wenn man so will, kommen sie aus der Intuition oder aus der Quelle, wenn man es noch klarer sagen wollte.
Und damit Worte ihre Wirkung entfalten, ist es nötig, vorher zu definieren, was man unter einzelnen Begriffen versteht, weil das kann ja auch sehr unterschiedlich sein, oder kommt die Wirkung einfach über die Vibration der Worte?
Ich glaube in erster Linie über die Vibration der Worte, über die Schwingung, über die Power, die in den Worten ist. Ganz richtig, aber die Definition ist keineswegs unwichtig. Und manchmal wird natürlich auch nachgefragt, logischerweise. Ne? Was hast du damit gemeint und so weiter. Ich habe ja auch zum Beispiel in meinem Vorwort oder in, glaube ich, ja, im Vorwort geschrieben, dass ich das Wort Schicksal bewusst gewählt habe für dieses Buch, dass ich aber genauso hätte schreiben können, Bewusstsein oder Gewahrsein oder absolute Wahrheit oder Nomenon oder Urgrund, Namenloses oder Subjekt, Brahman, Buddha-Natur, Shunyata, Lehre. Das sind alles im Grunde genommen Worte, die das bezeichnen, worin alles erscheint. Also nur eben in diesem Fall war Schicksal aus meiner Sicht das bessere Wort, weil es ja darum geht, um die radikale Befreiung vom illusionären Eindruck persönlicher Täterschaft. Und da schien mir Schicksal das bessere Wort zu sein.
Und du hast jetzt von deinen Meetings gesprochen, aber beim Buch geht es ja um das geschriebene Wort.
Ja.
Das geschriebene Wort entfaltet ähnliche Wirkung wie das gesprochene Wort, wenn man irgendwie offen ist für den, von dem es kommt, dadurch, dass man sich irgendwie mit dem verbunden dann ist.
Ja.
Würdest du das so beschreiben?
Wenn das geschriebene Wort das anspricht, was man als die Wirklichkeit bezeichnen könnte, oder das Wahre in einem selbst, und dann entfaltet es eine ähnliche Wirkung wie das gesprochene Wort. Wobei ich meine, dass das gesprochene Wort noch eine intensivere Wirkung hat als das geschriebene.
Ja, also meine persönliche Erfahrung, dass eben auch Bücher oder Videos sehr tief gehen können, ne? Also sehr berührend sein können und absolut genau im richtigen Moment kommen können. Und trotzdem ist es natürlich auch immer noch ein Unterschied, oder ist es mehr eine Ergänzung, finde ich, das gesprochene Wort und das Video, eine Ergänzung dazu, dem Menschen wirklich zu begegnen. Ne?
Also die Präsenz der Worte ist immer noch was anderes als ein Text. Ich schreibe ja sehr viele Texte, wie du weißt. Ich schreibe im Grunde jeden Tag einen Text für meine Abonnenten. Und der entfaltet sicherlich eine Wirkung, aber es ist doch eine ganz andere Geschichte, wenn man sich noch face-to-face gegenüber sitzt.
Wir hatten gerade schon Definitionen erwähnt. In deinem Buch gebrauchst du öfters die Worte Geist und Mind. Also was verstehst du jeweils darunter und wo ist der Unterschied?
Na, ist die Frage des Kontextes. Also manchmal ist Geist genau das gleiche wie Mind, weil der Mind ist ja eigentlich umfassend, ein umfassender Begriff für Gefühle, für Verstand, für Geist. Ja? Aber wenn man so wollte, könnte man einmal Geist klein schreiben und dann wieder Geist groß schreiben. Also wenn der Spirit, wenn das, was ich wirklich bin, berührt wird, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn der Mind berührt wird.
Also Mind geht mehr in Richtung Verstand.
Ja, also mehr. Ich habe bewusst den Bewusst Mind benutzt und nicht den Verstand, weil der Mind eben umfassender ist. Ja, da ist auch die Emotion mit drin, da ist die Empfindung mit drin. Und eigentlich der Teil, des Organismus, der eben geistiger Natur ist.
Ja, bei Geist, da habe ich irgendwie eigentlich zwei Assoziationen, nämlich einmal den Geist, also den Geist des einzelnen Menschen, aber dann auch irgendwie so den Weltengeist, der alles umfasst. Also
ja, könnte man so sagen, dass der universale Geist, ne?
Mhm.
Also der in allem drin ist, der alles durchwaltet, der alles hält, der letztlich die Essenz von allem ist. Ja, sehe ich genauso.
Was man auch Bewusstsein nennen könnte.
Ganz genau. Das sind eigentlich synonyme Begriffe. Ne? Es sind nur verschiedene Aspekte, die sich jeweils mit den Worten verbinden. Genauso wie das Wort Schicksal natürlich nicht direkt das gleiche Wort ist wie Brahman. Ne? Aber es sind verschiedene Aspekte der gleichen Substanz oder der gleichen Essenz.
Okay. Weiter schreibst du, dass wenn man nach seinem eigenen Ich sucht, dass man dann mehrere Ichs finden kann.
Ja.
Also ja, also bei mir ist es so, wenn ich genau hingucke, ich sehe eigentlich nur Wahrnehmungen,
ja.
Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, aber ich sehe da nichts Substanzielles, also ja. Was man eigentlich als Ich bezeichnen könnte. Wie erlebst du das?
Man muss das auch im Kontext sehen. Ne? Ich habe geschrieben von einem Ich, von dem wir glauben, es bildet das Zentrum unseres Daseins. Zunächst. Ja? Und dann habe ich geschrieben, wenn man schon von einem Ich sprechen wollte, dann sind es mehrere. So, also mit anderen Worten, man könnte das auch als Aspekte bezeichnen. Oder so wie du es tust, Empfindungen, Körperwahrnehmungen, Gedanken, Stimmen, innere Stimmen und so weiter. Ne? Also das ist in diesem Kontext nur zu verstehen. Aber es gibt natürlich nicht mehrere Ichs, weil es überhaupt keins gibt.
Genau, es ist eigentlich nur eine sprachliche Hilfe.
So ist es. In dem Kontext erschien es mir nützlich, das so zu definieren, aber im Grunde genommen findest du weder eins noch mehrere.
Du hast in deinem Buch auch, glaube ich, interessante Definitionen für Erwachung und Erleuchtung. Erwachen und Erleuchtung. Vielleicht kannst du die mal wiedergeben.
Na, ich benutze ja beide Worte ungern. Und in der letzten Zeit ist eine Definition aufgetaucht, die Erleuchtung kategorisiert, könnte man sagen. Ich rede heute gerne von der sogenannten phänomenalen Erleuchtung und der nominalen Erleuchtung. Die phänomenale Erleuchtung, wenn man da überhaupt von Erleuchtung sprechen kann, ist ein Aufblitzen von Wahrheit in einem selber. Also etwas, was in einem selbst geschieht, was man auch gern als Transformation bezeichnet oder was man gern als eine veränderte Sichtweise bezeichnet oder was man als Stille bezeichnet, innere Ruhe bezeichnet und so weiter, hat alles zu tun mit diesem Körper-Geist-Organismus, also mit dem Phänomen Körper-Geist-Organismus. Das ist ja nur ein Phänomen, das ist eine Erscheinung. Was ich unter nominale Erleuchtung verstehe, und nominal verweist ja auf das Absolute, auf die Wirklichkeit hinter allen Erscheinungen, das ist etwas, was mit dem Körpergeistorganismus geschieht, als Instrument. Ohne Instrument kann auch das, was wahrnimmt, sich nicht wahrnehmen. Es ist absolutes Nichts, da ist nichts. Aber in dem Augenblick, wo ein Körpergeistorganismus da ist und in diesem Körpergeistorganismus wird nach absoluter Wahrheit gesucht oder nach dem Selbst gesucht oder die Frage gestellt, was bin ich? Dann kann etwas passieren, was ich als nominale Erleuchtung bezeichne, nämlich mit diesem Instrument wird plötzlich wahrgenommen, dass diese Erscheinung nur eine Erscheinung ist oder dieser Körper nur eine Erscheinung ist. Und dann ist im Grunde Ende der Suche. Also, so wie es Weiwu Weimar ausgedrückt hat, manche Sucher versuchen aus einem Fisch etwas Fischloses zu machen. Das geht nicht. das Ego bleibt immer das Ego. Der Charakter bleibt immer der Charakter. Wenn aber erkannt wird, dass dieses Ego und dieser Charakter nichts anderes ist als die Quelle in ihrem Ausdruck, dann bedarf es dieser Dinge alle nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr verändern. Ich muss nicht heilig werden. Ich muss nicht ruhig werden. All das ist nur in der phänomenalen Welt nutzvoll oder erscheint nutzvoll. Aber wenn diese nominale Erleuchtung eintritt, die ich aber lieber noch als Desillusionierung bezeichne, noch immer. Und wahre Erleuchtung ist immer Desillusionierung. Weil du von der Illusion befreit wirst, wirklich vorhanden zu sein. Es ist nur Erscheinung. Wenn das geschieht, dann könnte man im Grunde genommen wirklich von Erleuchtung sprechen. Alles andere ist Kindergarten.
Das Gefühl von reinem Sein bleibt aber bestehen. Also einfach, da ist Sein, da ist Leben, was absolut passiert.
Genau. Man könnte auch sagen, es ist die andere Seite der Münze. Es gibt zwei Seiten der Münze. Also wenn man sagen wollte, die eine Seite ist das Nichts, wo ist das, was wahrnimmt, ist das, was wahrnimmt, was aber nicht erkennbar ist, was unauffindbar ist, dann ist die andere Seite die Welt oder das Sein. Also drehe ich die Münze um, erscheint die Welt. Drehe ich die Münze wieder um, ist nichts. Was man auch als Gott bezeichnen kann oder als Selbst bezeichnen kann. Nur, wenn man bei den Begriffen festhängt, macht man daraus wieder ein Objekt. Nicht? Das Objekt Gott oder das Objekt Selbst. Und das ist es nicht. Selbst das Nichts kann ein Objekt sein. Ich habe das Nichts, kommt der Schüler zum Lehrer. Und der Lehrer sagt, dann wirf es weg. Weil das ist es nicht. Das, was du haben kannst, das ist es nicht. Das, was du wirklich bist, ist unauffindbar. Und wenn das Unauffindbare gefunden wird, dann ist die Suche zu Ende.
Wirklich? Also kann überhaupt was gefunden werden? Es kann eigentlich nur die Illusion wegfallen, dass es irgendeine Trennung gibt zwischen dem Suchenden und dem, was gesucht wird, und dem Finden.
So kann man es auch ausdrücken. Ich sage aber ganz bewusst, weil es ist ja so, du suchst und du suchst und du suchst und du läufst in die verschiedensten Sackgassen, die man auch spirituelle Pfade nennt. Du machst Meditation, du machst Rebirthing, du machst Chakra-Reinigung. Du machst Kundalini und was es da alles an schönen Sachen gibt. Und am Ende findest du nichts. Du findest immer wieder nur nichts. Du findest natürlich Phänomene, aber die Phänomene stellen sich eben alle als phänomenal heraus. Und die Suche geht weiter. Die Suche geht immer weiter. Du hast das Empfinden, noch nicht angekommen zu sein. Und dieses Angekommensein könnte man eben definieren als, ich habe das Unauffindbare, also mich in meiner Unauffindbarkeit gefunden. So könnte man es definieren. Man kann es aber genauso definieren wie du, man findet nichts.
Die Suche fällt weg.
Aber, Entschuldige, ja, dass ich dich kurz ergänze.
Ja.
Dieses Nichts ist nichts, was man nicht wertschätzen würde. Kürzlich schrieb mir ein Leser, alle sagen nur, es kann nicht gefunden werden, also brauche ich doch gar nichts zu suchen. Was soll der Quatsch? Ja, wenn ich eh nichts finden kann, dann brauche ich auch gar nichts zu suchen. Na gut, logisch gesehen hat er recht. Logisch gesehen. Aber wenn Suchen einsetzt, kann nicht aufgehört werden zu suchen, bis das gefunden wird, was man nicht finden kann. Was Weihuwei zum Beispiel reine Abwesenheit nennt. Die Abwesenheit jeder Anwesenheit. Alles, was anwesend ist, ist phänomenal. Das, was nicht anwesend ist, ist nominal. Das ist das, was ich wirklich bin. Und das zu finden ist unmöglich. Ich vergleiche es immer gerne mit einer Kameralinse, auch im Buch. Eine Kameralinse wirst du niemals auf einem Foto finden. Außer du fotografierst die Kameralinse, also dann wird sie ja zum Objekt. Ne? Aber die Kameralinse hat nur eine einzige Aufgabe, die Szenerien einzufangen. Egal ob als Video oder als Foto. Aber sie selber erscheint nicht. Du findest sie auf keinem Foto, du findest sie nicht in der Szenerie des Lebens. Also ist es das, was wahrnimmt. Und das Einzige, was du finden kannst am Ende der Suche ist, dass du das bist offensichtlich, was wahrnimmt. Und alles andere ist phänomenal.
Werner, du hast eben gesagt, das Ego bleibt. Also ich nehme an, damit meinst du einfach die Neigungen und Strukturen vielleicht, Charakterstrukturen. Also du schreibst in einem, oder die Überschrift eines deiner Kapitel heißt, die Katze lässt das Mausern nicht. Das heißt, man bleibt dabei, was eigentlich angelegt ist in einem, was einem entspricht. Ja. Ist es das gemeint damit?
Ja, ich rede überhaupt nicht über Ego-Auflösung, Ego-Tod, all diese Dinge, die ja in der spirituellen Szene oft verwendet werden, sondern ich rede davon, wie mein Meister übrigens, dass im Ego der Eindruck persönlicher Täterschaft als Illusion exponiert wird. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Ego. Das Ego ist schlicht und ergreifend Quelle in ihrer Manifestation als menschliches Wesen. So sehe ich das Ego. Das Ego hat überhaupt keine störenden Elemente. Das Ego macht gar nichts. Das ist völlig okay. Ich bin illusionär ein Ich mit bestimmten Charaktereigenschaften, mit bestimmten Stärken und Schwächen, mit einer bestimmten Struktur, wie du es genannt hast, und das verändert sich überhaupt nicht. Muss sich auch nicht verändern. Starkes, schwaches Ego ist gegeben. Es läuft so. Manche Leute sind willensstark, manche Leute sind willensschwach. Daran ist grundsätzlich nichts zu ändern. Was aber vernichtet werden kann oder was aufgelöst werden kann, ist der Eindruck, dass ich derjenige bin, der handelt. Ich derjenige bin, der denkt, entscheidet und handelt. Das ist hinzugekommen. Das ist konditioniert. Das ist im Grunde das, was man als Ego bezeichnet. Ich kann das oder ich kann das nicht. Das glückt mir nicht. Das im Grunde, das kann aufgelöst werden. Und wenn es aufgelöst wird, dann ist der Mensch einfach so, wie er angelegt ist. Er ist weder stolz auf seine Errungenschaften, weil er weiß ganz genau, das ist durch mich passiert. Er schämt sich aber auch nicht dessen, was an unschönen Dingen passiert, was an Dingen passiert, die andere Menschen vielleicht sogar verletzen. Er ist betroffen. Betroffenheit kann es geben, aber es gibt keine Schuld mehr. Kein Schuldgefühl mehr. Keine Selbstanklage mehr. Und das ist das, worauf mein Dienst auch zielt. Diese Illusion bewusst zu machen. Aber du als Ego kannst bleiben, wie du bist, und du wirst dich sowieso nicht verändern. Du kriegst es ja nicht weg.
Genau, du sprichst jetzt aus Erfahrung. Ne? Ich weiß, dass du so Lebenssituationen von dir auch schon beschrieben hast, wo eben Betroffenheit war, aber kein Schuldgefühl. Absolut.
Betroffenheit ist eine ganz normale menschliche Reaktion, die ist auch nötig. Also wenn ich meiner Frau zum Beispiel, wenn ich gegenüber meiner Frau ein bisschen lauter werde oder mich mit ihr streite und ich merke, da ist Verletzung, dann ist völlig normal, dass ich betroffen bin und hingehe und sage, Schatz, es tut mir leid. Also diese Betroffenheit gehört zur menschlichen Kommunikation, zur menschlichen Interaktion. Partnerschaft kann aus meiner Sicht überhaupt nicht anders funktionieren. Aber da ist kein Schuldgefühl. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn die Schuldgefühle wühlen und die Schuldgefühle erniedrigen und die Schuldgefühle zerstören auch letztlich das Selbstbewusstsein der Menschen.
Unberührtheit kann auch passieren, oder ist bei dir alles, was passiert, schon in einem gewissen Sinne Berührtheit?
Na, berührt bin ich schon. Also, wenn irgendwas passiert, was, wie zum Beispiel jetzt das Gehen von Monika, die ich ja sehr gut kannte, dann ist da Berührung, völlig klar. Aber das kommt und geht, da hängt sich kein Gedanke fest. Wieso ist sie jetzt an Krebs erkrankt, oder wieso musste sie so lange leiden, oder fürchterlich, dass sie schon mit knapp über 60 sterben musste, solche Gedanken kommen nicht. Das sind alles Geschehnisse, aber das hat nichts damit zu tun, dass mich ihr Weggang nicht berühren würde. Dass auch Tränen fließen können, spontan.
Und die Gefühle werden einfach gefühlt, die dazugehören, ohne Kommentar.
Ja. Sie werden wahrgenommen, genau. Sie werden wahrgenommen und sind, nachdem das abflaut, sind die wieder weg, als wären sie nie da gewesen.
Ich habe hier nochmal ein Zitat aus deinem Buch. Der Mensch ist kein autonomes Wesen, sondern nur ein verschwindend kleiner Teil der Manifestation. Also, das hast du eigentlich schon beschrieben, ne? Also es gibt keine abgeschlossenen Menschen. Es gibt höchstens Formen, die wie abgeschlossen erscheinen können.
Genau, wir erscheinen alle abgeschlossen, alle homogen. Aber es sind alles nur Instrumente dessen, was wahrnimmt, erscheinen. Und haben eine Funktion. Und das Problem eigentlich, das es gibt im menschlichen Leben, das auch zu Leiden führt, ist die fiktionale Identifizierung. Also nicht die funktionale. Die funktionale Identifizierung, wenn die weg wäre, dann würden wir als Menschen nicht mehr funktionieren können. Also funktionale Identifizierung, ich muss was essen, ich muss was trinken, ich muss bewegen, ich brauche ein bisschen Genuss. Ich muss Hygiene betreiben und so weiter. All diese ganz normalen funktionierenden Dinge. Aber fiktionale Identifizierung steht darunter, ich bin diese Person. Und ich muss dafür sorgen, dass diese Person Anerkennung bekommt, ein Ziel erreicht, ihre Aufgabe erfüllt in diesem Leben und so weiter. Diese Dinge sind es ja auch, die auch zum Leiden führen. Weil es niemals erreicht wird. Alles, was versucht wird zu erreichen, wird, selbst wenn es erreicht ist, erscheint es immer so, als würde was Neues erreicht werden müssen. Da ist das Alte abgeschlossen. Also ich habe jetzt wirklich erreicht, einen tollen Partner zu kriegen oder eine schöne Wohnung oder was auch immer. Und da kommt schon das Nächste. Weil das Neue ganz schnell wieder alt wird.
Und was erreicht wird oder nicht erreicht wird, ist eh das Spiel des Lebens. Also ich kann mich anstrengen, wie ich will, wenn das nicht irgendwie das Leben das so will, irgendwie, wenn das feststeht, dass das passiert, dann passiert das eh nicht. Ne?
Eben, und das fällt eben weg, ich habe auch, wenn man so will, Ziele. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel wieder ein neues Buch und selbstverständlich ist das Ziel, dieses Buch zu publizieren. Aber da ist nie das Gefühl, wenn ich das nicht publiziere, dann erfülle ich nicht meine Aufgabe oder so. Ne? Oder wenn wir dieses Interview nicht führen, also wenn du zum Beispiel sagen würdest, du, es geht doch nicht, ich muss weg oder ich habe andere Dinge, die wichtiger sind, dann wäre das auch kein großes Problem. Ne? Also dann ist es einfach das, was jetzt im Augenblick sein soll. Und das ist im Grunde der Friede. Ja, wo soll sonst Frieden sein? Wenn immer das Gefühl da ist, ich muss was erreichen oder ich habe was nicht erreicht, was ich hätte eigentlich erreichen sollen, das ist doch im Grunde genommen das, was den Menschen Unfrieden macht.
Könntest du sagen von dir, du bist immer im Frieden auf so einer grundsätzlichen Weise?
Ja, ich bezeichne das als heute gerne als innere Stabilität. weniger als Frieden, weil Frieden löst ja auch die Assoziation eines Gefühls aus. Man kann es natürlich als Frieden bezeichnen, ohne weiteres. Oder wie du gesagt hast, ein grundsätzlicher, ein tieferer, tieferer Friede, kann man so sagen. Ich nenne es gerne innere Stabilität, wobei natürlich auch innere Stabilität schon wieder die Instabilität in sich trägt, sozusagen. Also du kannst es sagen, wie du es willst, es ist schwierig. Also non-duales Bewusstsein zu beschreiben, ist in einer dualen Welt nahezu unmöglich. Aber ich denke, man kann darauf verweisen. Da ist eine innere Stabilität, die einfach dadurch zustande kommt, dass die hinter allen Erscheinenden oder hinter allen Erscheinungen feststehende und stabile Wirklichkeit realisiert worden ist. Und die bleibt. Die geht nicht mehr weg. Also zumindest in meinem Leben.
Und realisiert worden nicht von dir, sondern weil das Leben das so wollte, weil es es einfach so gespielt hat.
Man könnte sogar sagen, die Wirklichkeit hat sich selbst realisiert. Sie hat dieses Instrument hier, Werner Ablass, verwendet oder gebraucht, um sich selbst zu realisieren. Weil diese Person hier, die kann das gar nicht realisieren. Mit der wird realisiert, als Instrument. Aber sie selbst als Instrument, wie will eine Marionette sich selbst realisieren als Marionette? Das ist völlig unmöglich. Die Person selber wird nur verwendet, wird gebraucht, damit das, was wir wirklich sind, sich realisieren kann. Und das geschieht bei einigen und nicht bei allen. Und wenn es geschehen soll, geschieht es, und wenn es nicht geschehen soll, geschieht es nicht. Deswegen sind alle Verrenkungen umsonst.
Aber wenn der Impuls da ist, sich, wie du sagst, zu verrenken, dann soll man es ruhig machen.
Ja, hast du gar keine Chance. Wenn ich überlege, ich habe 40 Jahre lang habe ich da rumgewühlt und gemacht und getan, und wie oft wollte ich die Suche an den Nagel hängen und es ist mir nie gelungen. Weil das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen können, genau das mit uns macht, was geschehen soll. Und es gibt ja eine ganze Menge, die genau auf der gleichen Strecke sind, ne? Und auch nicht aufhören können. Und das ist ein Symptom, sozusagen, dass die Wirklichkeit sich selber sucht. Wenn eine Figur den Eindruck hat, ich muss das finden, ich bin noch nicht angekommen. Ja? Das ist ein deutliches Symptom, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Wirklichkeit sich mit so einem Instrument selber realisieren will.
Oder nur so tun will, um denjenigen ein bisschen zappeln zu lassen.
Ja, vielleicht auch das. Das ist ja das Spiel, ne? Obwohl es natürlich ein Scheißspiel ist, ne? Solange also die Wirklichkeit nicht sich selber gefunden hat, kann das unter Umständen ziemlich frustrierend sein, ne? Du gehst in Satsangs, gehst in Meetings, liest Bücher und hast immer das Gefühl, ja, 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 da ist es. Aber immer ist auch das Gefühl da, ich bin noch nicht angekommen. Fehlt noch irgendwas.
Du sprichst so von einem typischen Sucher, und das mag vielleicht auch so sein, aber wenn ich mich, ich vergleiche das natürlich irgendwie mit mir, also wie ich es erlebe, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, was zu suchen. Ich habe einfach das Gefühl, ja, das Höchste für mich ist einfach mit dem Leben zu schwimmen, mit dem im Fluss zu sein, das Leben passieren zu lassen, wie es durch mich, mit mir passiert, und das reicht eigentlich. Also das muss nicht irgendwo hingehen. Also das interessiert mich eigentlich gar nicht, wo es hingeht.
War das immer so?
Eigentlich schon ziemlich lange ist es so. Ich kann mich schon fast nicht mehr erinnern, wie es früher war.
Das geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe auch Schwierigkeiten mit meiner Erinnerung an die Zeit, wo ich wirklich mit Vehemenz noch das gesucht habe, was ich schon war. Ja. Und es auch gelesen habe, das bist du schon. Immer wieder gelesen, das bist du schon. Aber es hat nicht eingeschlagen. Und deswegen ging die Suche weiter. Aber heute, muss ich sagen, empfinde ich das genauso wie du. Das ist ein Mitschwimmen. Mehr kann man das, was anderes kann man dazu kaum noch sagen. Es ist mir egal, wo es hingeht. letztlich. Natürlich ist es schön, wenn es angenehm bleibt. Keiner will unangenehme Dinge erleben. So ist dieser Körper-Geist-Organismus programmiert. Ja? Aber wenn es denn tatsächlich mal unangenehm wird, dann ist es eben unangenehm. Wir können nicht verlangen, dass die Dualität uns überhaupt nicht erwischt. Wir leben in dieser dualen Welt und deswegen ist einfach, auch wenn es nur noch in, würde ich mal sagen, homöopathischen Dosen geschieht, ist ab und zu unangenehm, sind ab und zu unangenehme Dinge vorhanden. Ne? Nicht mehr so krass wie früher, aber ganz vermeiden lässt es sich nicht.
Genau, da hatte ich auch eine Frage zu. Du schreibst, helles und dunkel hält sich exakt die gleiche Waage. Da würde mich interessieren, gilt das auch für jeden einzelnen Menschen oder gilt das nur als Gesamtansicht von allen?
Es kann nur insgesamt gesehen werden. Das kann nie für einen einzelnen Menschen gehen. Es gibt Menschen, die extrem leiden ihr Leben lang. Zum Beispiel ihr Leben lang Schmerzen haben oder so, habe ich schon gehört. Und es gibt andere, die nahezu ihr ganzes Leben lang auf der obersten Welle schwimmen. Das kann man nur insgesamt sehen. Das gilt für das Universum oder für die Menschheit als solche, aber nicht für das einzelne Individuum. Das kann man ja auch beobachten. Ich meine, wir dürfen ja nicht unrealistisch sein. Aber insgesamt glaube ich, und ich sage bewusst glaube, weil das kann ich nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass alles in der Waage ist. Aber wenn du mir mal anguckst, ich habe vor kurzem einen Text geschrieben und habe mich dann auch ein bisschen da reingegoogelt, wie viele Menschen arm sind, also richtig arm sind, ja, und wie viele Menschen, denen es einigermaßen gut geht zumindest, ist das ein verschwindend kleiner Teil, gemessen an der gesamten Menschheit. Ich habe noch ein paar andere Beispiele gebracht, die habe ich aber nicht mehr in Erinnerung, die sehr deutlich aufzeigen, dass man, wenn man das sieht, sogar sagen könnte, das Gute ist proportional mehr als das Schlechte. Weil wie kommen wir denn auf die Idee, dass die Welt so grausam und schlecht ist? Weißt du wie? Durch die Medien. Weil die Medien nichts anderes zeigen. Skandale, Erdbeben, Hurricanes, Kim Jong-un und Trump, diese Gewaltspirale, ja, IS, Terroranschläge, Prominentenscheidungen. Es kommen ja nur negative Dinge. Wo wird denn mal was gezeigt, was positiv ist, was schön ist, was angenehm ist? Das Einzige ist Sport. Ne? Die Sportnachrichten. Aber ansonsten siehst du doch fast nichts in den Nachrichten, was die andere Seite der Dualität zeigt. Immer nur sind es die Skandale und die fürchterlichen Dinge. Ja? Und die werden auch noch aufgebraucht entsprechend. Ja? Also, dass der Mensch gar nicht auf die Idee kommen kann, dass das Gute proportional mindestens genauso vorhanden ist wie das Schlechte. Ich meine, dass die Welt völlig aus den Angeln geraten würde, wenn es anders wäre. Die Waage muss sich immer das Gleichgewicht halten.
Also ich persönlich glaube auch, dass es auch so ein bisschen auch für den einzelnen Menschen stimmt. Also wenn da zum Beispiel Menschen dargestellt werden, die halt eben sehr reich sind und anscheinend sehr glücklich und so. Ich glaube, jeder hat seine Herausforderungen. Also das,
und also selbst ich halte das für möglich. Ich würde das gerne für möglich halten. Man könnte ja auch sagen, Menschen, die so, ich kenne ja auch Kranke zum Beispiel. Also Leute, die am Rollstuhl gefesselt sind oder auch mit Medikamenten leben müssen, die durchaus glücklich genannt werden können, weil sie eben sich versöhnt haben mit ihrem Schicksal, weil sie nicht aufbegehren gegen die Situation, in die sie gestellt sind. Das eigentliche Problem, was unglücklich macht, ist ja immer nur, ob reich oder arm, ob erfolgreich oder mit Misserfolgen gepflastert, dass Menschen aufbegehren und sagen, nein, so soll es nicht sein, es müsste anders sein. Das ist ja die eigentliche Wurzel alles Unglücks. Ja? Also selbst Menschen, die nicht erwacht sind in unserem Sinne oder wie wir das verstehen und eins sind mit ihrem Schicksal und sagen, ja, das soll so sein, haben ein einigermaßen zufriedenes Leben, wie ich das beobachte.
Ja, es kommt sehr auf den Maßstab an, ne? Den man anlegt. Und dann kommt es auch darauf an, auf die Fähigkeit, so in den Kleinigkeiten des Lebens eben auch das Schöne und das Glück, was da drin liegt, zu sehen und wahrzunehmen. Ne?
Ja, dass man einen Blick dafür bekommt. Ne? Und da gibt es offensichtlich die verschiedenen Strukturen. Manche Leute hörst du immer nur klagen. Denen kann es so toll gehen, wie sie wollen. Immer ist irgendwas nicht so toll. Irgendwas könnte besser sein. Und dann hast du ein paar andere Leute, die selbst dann, wenn irgendwas nicht so toll ist, sagen, es hätte noch schlimmer kommen können. Ne? Das ist einfach so. Und den Menschen geht es verhältnismäßig gut, muss man ganz klar sagen.
Du hast eine Aussage in deinem Buch, die ich sehr gut finde. Das Gehirn funktioniert wie eine Antenne. Das heißt, das weist eben darauf hin, dass wir nicht die Schöpfer unserer Gedanken sind, also wenn wir uns nicht als Quelle selber sehen. Aber da kommt auch direkt die Frage, wo kommen die Gedanken her? Also spielt das Leben einfach so? Ist das mehr oder weniger Zufall oder wie würdest du das sehen?
Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die natürlich auch immer die nächste Frage aufwirft, nämlich die, wenn es denn Gott ist oder das universale Prinzip oder die Ursache aller Ursachen, wie man es nennen mag, wie kann dann diese Ursache so viel Mist an Gedanken zulassen oder hineinbringen durch diese Antenne? Ne? Und ich denke, diese Frage ist nur zu lösen, indem man das Prinzip der Dualität sieht, das die Basis der Existenz ist. Also mit anderen Worten, es kann einfach, wenn es Gutes gibt, nur Böses geben. Du hast sonst überhaupt gar keine Differenzierung. Es kann nur hässlich und schön geben. Es kann nur Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geben. Wenn es keine Ungerechtigkeit gäbe, wüssten wir gar nicht, was Gerechtigkeit ist. Umgekehrt ganz genauso. Also ohne dieses Prinzip der Dualität zu sehen, ist es nahezu unmöglich zu verstehen, weshalb auch negative, schlechte, böse Gedanken in die Gehirne von Menschen reinkommen. Letztlich ist alles die Quelle. Aber das Gute ist eindeutig dem Schlechten zu bevorzugen. Also wenn ich sagen wollte, die Quelle ist böse, dann würde ich was Falsches sagen. Aber ich kann sehr wohl sagen, damit die Quelle als das wahrhaft Gute überhaupt zum Ausdruck kommen kann, bedarf es des Bösen. Deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, das ist ja mehr eine Novelle, das Dilemma Gottes. Gott befindet sich in einem Dilemma, weil obwohl er absolut gut ist, Licht ist, Liebe ist, unbedingte Liebe sogar, hat er keine andere Wahl, als den Gegensatz sozusagen mit einzuführen, denn ohne den Gegensatz kann das Sichtbare nicht offenbar werden. Es geht nicht. Es ist chancenlos. Es wird niemals ein Paradies auf Erden geben. Niemals das neue Jerusalem der Christen. Niemals die neue Erde von Eckhart Tolle. Unmöglich. Das sind wunderschöne Visionen. Die sind auch sehr, sehr genussreich. Aber die Wirklichkeit spricht seit Tausenden von Jahren eine völlig andere Sprache. Und dieses Prinzip ändert sich nicht. Obwohl es natürlich angestrebt wird. Ich sage ja nicht, dass es nicht angestrebt werden soll. Ja? Selbst die UNO strebt ja Weltfrieden an. Und die UNO ist auch ein Teil der Gesamtheit, des Ganzen. Also muss es offensichtlich geschehen. Aber es wird niemals Wirklichkeit werden.
Ja, da bin ich, das sehe ich ein bisschen anders. Und zwar, also würde ich auch sagen, Dualität wird es immer geben, also die unterschiedlichen Pole. Nur wie zum Beispiel was ausgelebt wird, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also ob jetzt aus einem Konflikt zwischen zwei Politikern ein Krieg wird, wo Millionen Menschen sterben, oder ob die zum Beispiel miteinander Schach spielen und es damit klären oder einen sportlichen Wettkampf machen. Ja, also die Unterschiede gibt es und die Konflikte gibt es, aber wie man damit umgeht, finde ich, da hat der Mensch doch Potenzial, das sehr viel weiter zu machen, als wie es oft passiert, würde ich sagen.
Ja, wir sehen es ja in der westlichen Welt. Also ich meine, wir sehen es ja zum Beispiel in Deutschland, ne? Wenn man 70 Jahre zurückrechnet und schaut sich an, wie die Konflikte damals aussahen und wie sie heute aussehen, zumindest in Deutschland, dann kann man eindeutig von einem Fortschritt sprechen. Ja? Das bezieht sich jetzt aber auf Deutschland und nicht auf den Irak oder auf Syrien oder andere Länder, die in fürchterlichen Kriegsgeschehen drin sind. Und natürlich könnte man sagen, das wird eines Tages für alle Länder gelten. Alle Länder werden eines Tages diese Entwicklung durchgemacht haben, werden die Aufklärung erleben, so wie wir in Europa, werden die Länder werden säkularisiert zum größten Teil, die Extreme der Religionen werden sich verflüchtigen. Daran vermag ich nicht zu glauben. Aber es ist eine schöne Vision.
Aber dass der Mensch eben auch das Potenzial zum Göttlichen hat und zum Leben der Liebe oder zum Spüren, dass er die Liebe eigentlich ist, da würdest du mir doch zustimmen, oder?
Absolut, das Potenzial ist da. Die Frage ist nur, inwieweit es sich entfaltet und ob die Dualität als Basis der Existenz jemals zulässt, dass es zu einem sogenannten Friedensreich kommt, wo Löwe und Schaf zusammen weiden. Und die Schwerter alle zu Pflugscharen werden. Daran vermag ich nicht zu glauben. Ich glaube, es wird immer so bleiben, wie es war. Da bin ich eins mit dem Prediger Salomo. Die Dinge werden sich niemals grundsätzlich ändern.
Also mir reicht es eigentlich zu wissen und zu spüren, dass das Potenzial da ist. Was passieren wird oder nicht passieren wird, finde ich eigentlich gar nicht so interessant.
Ja, aber darüber haben wir ja gesprochen. Deswegen habe ich da gesagt, wie ich darüber denke.
Mhm. Okay. Ja, ich habe jetzt noch mehrere, meine ich, sehr aussagekräftige Zitate aus deinem Buch, wo ich vielleicht gern was von dir hören würde zu. Obwohl du das eigentlich zum Teil eben auch schon gesagt hast. Aber trotzdem... alles spielt sich gänzlich ohne dich ab.
Ja. Ja, ohne dich als derjenige, der es denkt, entscheidet und tut. Wenn du denkst, du denkst, denkst du nur, dass du denkst. Die Gedanken kommen rein, hier ist die Antenne wieder, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und insofern ist das gemeint. Es spielt sich ohne dich ab, bedeutet ohne dich als den Denker, Entscheider und Täter. Als Erscheinung bist du natürlich vorhanden. Es wäre ja völlig unrealistisch zu sagen, dass diese Figur nicht erscheint. Nur sie tut eben nichts.
Sie tut nichts, sie spielt einfach mit im Spiel des Lebens, so wie das Leben das gerade...
Nicht so weit zu sagen, sie wird gespielt.
Sie wird gespielt.
Sie hat zwar den Eindruck zu spielen, jawohl, das ist der Eindruck, aber in Wahrheit wird sie gespielt. Jede einzelne Bewegung, die ich mache, selbst wenn ich in der Nase bohre, ist vorherbestimmt.
Sie wird gespielt und gleichzeitig ist sie aber auch die Kraft oder die Quelle oder was auch immer, was alles spielt und wo das Spielen...
Genau, das dahinter. Man könnte sagen, die Energie, so wie Elektrizität. Elektrizität ist nicht sichtbar, aber ohne Elektrizität gibt es keine Lampe, gibt es keinen einsetzbaren Motor und so weiter und so fort. Aber die Elektrizität selber ist die Energie hinter allem oder in allem.
Du sagst, dass sogar dieses Identifizieren quasi ein unpersönlicher Akt ist.
Ja, genau. Wenn ich sozusagen, wenn es den nicht gibt, der sich identifiziert, ist es die Quelle, die sich identifiziert mit dem, was an Funktionen ausgeführt wird. Und solange die Konditionierung besteht, dass ich das tue, dann ist die Identifikation fiktional, nicht nur funktional.
Genau, den Unterschied hast du ja schon erklärt. Also ja. Funktional ist das, was gebraucht wird wirklich, damit das Leben ablaufen kann. Und fiktional ist das, was zusätzlich letztlich dazukommt und ja, was eben...
Meine Vorstellung vom Leben. Ne? Der Hubert Benoit, der das Buch Die hohe Lehre geschrieben hat, übrigens ein Buch, das Osho-Anhängern empfohlen wurde, sollte in jedem Bücherschrank stehen, sagte Osho einmal. Er fand das Buch das beste Buch des Jahrhunderts. Der unterscheidet zwischen Existieren und Leben. Also wir glauben, dass das Existieren das Leben ermöglicht. Und er nennt es umgekehrt. Er sagt, das Leben ist im Grunde genommen nur da, um zu existieren. Die Existenz ist das Eigentliche, das Grundlegende. Und wenn das eingesehen wird, dann bin ich so ähnlich wie mein Hund, der existiert einfach, so wie er strukturiert ist. Der bellt zum Beispiel, wenn es an der Tür klingelt. Man könnte ihn möglicherweise dressieren, das nicht mehr zu tun, aber von seiner natürlichen Art her ist er einfach am Bellen. Das ist einfach so. Ja. Und so ist jeder Mensch auf seine Art und Weise strukturiert. Und was aus ihm rauskommt, ist schlicht und ergreifend das, was rauskommen soll.
In einem Kapitel erklärst du auch die Theorie der Wiedergeburt auf eine etwas eigene und andere. Genau. Ja. Vielleicht könntest du das mal zusammenfassen.
Ja. Also im Grunde könnte man, sogar sagen, ich habe es in dem Buch ein bisschen anders erklärt, wenn wir von dem Blockuniversum ausgehen, das ja Einstein auch präferiert hat, das heißt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sind schon vorhanden. Es ist nicht etwas, was hintereinander passiert, das ist nur, wenn wir sozusagen in der Zeit sind, im Raum sind, dann erleben wir das hintereinander, aber es ist alles schon vorhanden. Dann könnte man das Leben oder die einzelnen Leben als Teile einer Serie betrachten. Das heißt also, der Devasetu lebt jetzt, irgendwann muss er gehen, der Werner natürlich auch, jeder Einzelne. Und das, was sich sozusagen an Erfahrungen, an Kenntnissen, an Wissen, an Einsicht in diese Menschen gebildet hat, wird transferiert in die nächste Folge der Serie. Die Person, die da auftaucht, der Körper, der da auftaucht, ist selbstverständlich ein anderer. Aber das, was im Devasetu an gesammeltem Wissen, an gesammelter Erkenntnis, an gesammelter Einsicht und so weiter vorhanden ist, wird nur transferiert. Auf einer Ebene, die man als immateriell bezeichnen kann. Und das ist Reinkarnation. Denn dein Leben oder mein Leben gibt's eh nicht. Da gibt's keinen, der das Leben lebt. Aber warum sollte das, was wir als Gott bezeichnen können, immer wieder mit Adam und Eva anfangen? Ihr seht ja zum Beispiel an solchen Genies wie Mozart oder Einstein. Wie sollte es möglich sein, dass ein 6-jähriger Bub ein Konzert, komponiert? Wie sollte es möglich sein, dass ein Mozart mit 12 Jahren, der hat ja damals schon Kompositionen auch dirigiert. Ist ja unglaublich sowas, ne? Oder Einstein auch, ne? Plötzlich kommt da, obwohl er ein schlechter Schüler war, kommen solche Erkenntnisse zum Ausdruck. Also ich meine, das sind deutliche Hinweise darauf, dass diese Menschen einen Erfahrungsschatz mitgebracht haben. Jetzt kommt mein Hund hier. Die Sissi. Er muss jetzt hier sitzen. Mitgebracht haben, die sich dann einfach manifestieren. Ja. Oder auch zum Beispiel, der Ramisch gesagt hat. Er sagte, um ein Leben wie Ramana Maharshi hervorzubringen, muss es vorher 1000 Leben gegeben haben. Ob die 1000 nun wirklich 1000 sind, das ist ja nicht die Frage. Ja. Aber sozusagen eine Entwicklung hin zu so einem Menschen, der mit 12 Jahren eine solche Einsicht bekommt, woher bekommt er die? Woher kommt die? Also das wären solche Erklärungen für mich der Reinkarnation. Dann reinkarniert aber nicht die Seele, weil es keine gibt, sondern im Grunde genommen ist es nur eine Fortsetzung, die sich in einem neuen Leben, in einem neuen Körper manifestiert. Das ist meine Erklärung dafür. Und wenn man noch weitergeht, könnte man sagen, dieses Leben ist schon vorhanden, nur nicht aktualisiert. Gehen wir vom Blockuniversum aus, ja, dann sind die Leben, die du, also als das eine, als das, was du wirklich bist, noch leben wirst, schon vorhanden. In jedem Detail. Ich finde das großartig.
Ja, ja, ich habe das früher schon mal bei Osho so ähnlich gehört. Also der hat gesagt, die Essenz jedes Lebens eines Menschen, die geht irgendwie in einen Pool, ne? Also alle Erfahrungen, Erinnerungen in einen großen Pool. Und wenn ein neues Lebewesen geboren wird oder überhaupt entsteht, empfangen wird, wie auch immer, dann kann es eben sein, dass es Teile und Erfahrungen von diesem Pool schon mitbekommt. Ja. Ne? Aber es gibt jetzt nichts, was kontinuierlich ist, also was aus einem früheren Leben, also keine Person, keine Seele, kein Mensch.
Keine Person, keine Seele. Den Pool finde ich übrigens noch besser, denn das würde ja bedeuten, dass Gott oder das eine oder wie auch immer du es nennen willst, sich bedienen kann aus den verschiedensten Erfahrungen.
Genau.
Um etwas Neues sozusagen hervorzubringen. Ne? Also ja. Muss nicht das, was Devasitu erlebt hat, sein. Nee. Sondern könnte auch Werner und Devasitu zusammenkommen irgendwo.
Genau, es kann bunt gemischt werden.
Bunt gemischt, genau. Herrlich, ja.
Ja, gut. Jetzt möchte ich noch zu deinem Untertitel kommen, nämlich ich bin in deinem Buch auf die Notiz gestoßen, dass du also da sogar schreibst, dass der Untertitel in gewisser Weise auch ein Köder ist.
Ja.
Und zwar, der Untertitel heißt ja, maximale Erfüllung deiner spirituellen, ideellen und materiellen Ziele durch die radikale Befreiung von illusionären Eindruck persönlicher Täterschaft. Ja, wie bist du drauf gekommen? Kannst du was dazu sagen?
Ja, es ist natürlich blöd, wenn man einen Köder sozusagen schon formuliert. Aber was heißt eigentlich maximale Erfüllung? Ne? Also wenn man das einfach nur liest, denkt man, wow, ist ja geil, meine ganzen Ziele kann ich erfüllen. Das ist der Köder. Wenn man aber das Wort maximal übersetzt, heißt es einfach nur größtmöglich. Nicht ultimativ. Größtmöglich. Was ist größtmöglich? Größtmöglich ist das, was sich in meinem Leben erfüllen soll. Und das wird erreicht. Hundertprozentig erreicht, weil es schon erreicht worden ist, muss es erreicht werden. Ja? Aber das erkläre ich dann ja auch im Buch selber. In dem klar wird, dass keiner was tut, dass im Grunde genommen die Dinge genauso geschehen, wie sie eben uns bestimmt sind. Und von daher wird es dann auch klar. Aber, mein Gott, ich bin ein Menschenfischer. Und Menschenfischer benutzen Köder. Ja.
Und für dich stimmt
das. Die Unwahrheit ist es ja nicht. Die Unwahrheit steht ja nicht da. Ne?
Nein, es ist wahr.
Es ist ja die Wahrheit, aber es ist eben so formuliert, dass man auf die Idee kommen könnte, diejenigen, die also Ziele erreichen wollen, spirituelle Ziele, materielle Ziele, ideelle Ziele, dass sie jetzt die endlich erreichen können. So, dann lesen sie das Buch und werden desillusioniert. So wie ein Fisch, ne? Der an der Angel hängt, da ist ein schöner Regenwurm dran oder irgendwas anderes, und dann wird er rausgezogen und dann kriegt er einen auf den Kopf.
Und maximale Erfüllung ist für dich passiert.
Ja, das kann man Erfüllung nennen. Ich bin mit dem Wort vorsichtig geworden, weil man eben auch damit wieder was assoziiert. Erfüllung, wunderbar, alles ist wunderbar erfüllt. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass der tiefste Wunsch meines Daseins, die Wahrheit zu finden, von der Wahrheit gefunden zu werden, und im Frieden zu sein mit dem, was ist, dass der sich wirklich erfüllt hat. Von daher kann man schon von Erfüllung sprechen. Aber die Art von Erfüllung, die ich mir vorgestellt habe, die ich damit verbunden habe, die ist nicht in Erfüllung gegangen. Das ist dieses absolute, totale, ständige Glückseligsein, Euphorie, Begeisterung, all diese Dinge sind abgefallen. Aber die sind auch gar nicht notwendig für ein, wenn man schon von Glück sprechen kann, für ein glückliches Leben.
Und der Wunsch ist der Voraussetzung? Der Wunsch
für?
Ja, der Wunsch.
Also ich denke oder ich meine, dass alle Menschen diesen Wunsch in sich tragen, glücklich zu sein.
Und das reicht.
Ich kenne es zumindest.
Das reicht.
Ja, befreit zu sein, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Ich denke mal, das ist ein Wunsch oder ein Bestreben, das in jedem Geist-Körper-Organismus vorhanden ist, von Geburt an. Ob er nun spirituell sucht oder nur materiell sucht oder Ideale zu erfüllen versucht, das ist natürlich jeweils anders. Es gibt ja nicht alle Menschen suchen spirituell. Ja, also die geben sich zufrieden, wenn sie wissen, da oben ist ein Gott und hoffentlich vergibt er mir. Das reicht ja vielen Leuten aus. Und die Atheisten brauchen das offensichtlich gar nicht.
Irgendwann vorher im Interview hast du das Wort Dienst erwähnt. Also was du machst, empfindest du das als eine Art Dienen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Dienst und der macht aber Freude. Es ist ein Dienst, zu dem ich mich einerseits gezwungen fühle, der aber nicht Sklaverei und Knechtschaft bedeutet. Gegenteil, wann immer ich auf die absolute Wahrheit verweisen kann, sei es in Texten, sei es im Interview, sei es in einer Session, sei es in einem Event, ist große Freude da, dies zu dürfen.
Möchtest du noch was Praktisches zu deinem Buch sagen? Also es ist bei Book on Demand erschienen, also nicht bei einem bestimmten Verlag. Wie ist es zu bekommen? Übers Internet, über deine Seite, über Amazon? Man kann es wahrscheinlich auch in Buchläden bestellen, oder?
Ja, man muss eins wissen. Ein Book on Demand bedeutet ein Buch auf Anfrage. Das heißt, das Buch wird erst gedruckt, wenn es bestellt worden ist. Deswegen dauert es ein bisschen länger, in der Regel. Außer Amazon legt sich eben schon 100 Stück hin. Dann geht es ein bisschen schneller. Also ich denke mal, der Online-Weg ist sicher der schnellste. Einfach über Amazon bestellen. Auf meiner Seite steht auch drauf, wie man es über BOD, also Book on Demand, selber bestellen kann. Kann ich empfehlen, weil das bringt ein bisschen mehr Geld für mich. Also die Spanne ist höher, wenn man es über BOD direkt bestellt. Aber alle Wege sind möglich. Es ist eben nur in vielen Buchhandlungen nicht im Bücherregal. Ich denke mal, die spirituellen oder die esoterischen Buchläden, die werden es auch vorrätig haben. Ich habe auch schon gesehen, dass immer wieder 10, 20 oder 50 Stück bestellt werden. Das können ja nur solche sein, die das können ja nur Buchhandlungen sein. Ja? Aber ja, das sind eben die wenigsten. Ich denke mal, in den konventionellen Buchläden wird es nicht vorrätig sein.
Aber es hat eben eine ISBN-Nummer, das heißt, es kann in jedem Buchladen bestellt werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die machen den Computer an und dann können sie den Buchtitel oder den Autor suchen und dann finden die das auch.
Ja, und in einem Laden kaufen hat ja den Vorteil, also erstens, dass solche Läden weiter bestehen können, zum Beispiel eben Läden, die auch spirituelle oder hauptsächlich spirituelle Bücher verkaufen, und vielleicht, dass der Betreiber dann auf das Buch aufmerksam wird und eben sich ein paar hinlegt oder ein Schaufenster stellt.
Auf jeden Fall. Also ich finde es toll, was du sagst, dass Menschen, die sich für dieses Buch jetzt interessieren, auch nach dem Interview, ruhig in ihren Buchladen gehen und sagen, ich möchte das Buch haben, damit eben, wie gesagt, die Aufmerksamkeit größer wird, auch in den Buchläden, die Verbreitung natürlich auch. Würde mich schon freuen.
Ich finde keinen Preis am Buch selber.
Steht nicht drauf?
Nee.
Also es kostet, soweit ich mich erinnere, kostet es 12,90, wenn man es als Taschenbuch kauft, und 9,90, wenn man es als E-Book kauft.
Ah ja.
Also über ein Kindle oder über irgendein anderes elektronisches Lesegerät, dann hat man es auch gleich. Ich übrigens lese ja nur noch über ein Kindle. Ich kaufe ja kein einziges Buch mehr, weil der Vorteil besteht eben darin, dass ich x Bücher immer dabei habe. Und mir macht das elektronische Lesen nichts aus. Manche Leute brauchen ja das Papier und müssen das Rascheln hören oder müssen es riechen können. Das brauche ich alles nicht. Für mich ist die Praxis wichtiger. Ich bestelle mir das, habe es innerhalb einer Minute runtergeladen und es ist auch noch günstiger. Um 3 Euro. Oder 2? 3.
Ja, so gibt es die verschiedenen Möglichkeiten. Okay. Also ich habe dein Buch eben größtenteils gelesen, sonst eben durchgearbeitet, und ich finde, es gibt wirklich die Essenz von dem wieder, was du sagst.
Dankeschön.
Und eben auf den Punkt gebracht und klar, ja, und deutlich.
Ja, also ich habe den Eindruck gehabt, ich habe es ja auch geschrieben, es ist im Grunde genommen das Buch, das so präzise wie kein vorheriges auf die absolute Wahrheit verweist. Und das merke ich eben auch jetzt auch beim Schreiben des nächsten Buches, das ich denke mal im November schon erscheinen wird, merke ich einfach, wie ich in meinen Formulierungen immer präziser und immer einfacher werde. Einfacher verständlich auch werde. Ja? Und das ist normal, weil wenn du dich mit der Materie befasst, dann kannst du sie auch immer besser präsentieren. Das ist eine normale Entwicklung. Wenn ich denke, vor 12 Jahren oder mein erstes Interview mit dir oder beziehungsweise mein erstes Meeting, das du in Köln damals, wenn du dich noch erinnerst, genommen hast. Wenn ich mir das heute angucke und sehe heute Formulierungen, dann sind die einfach präziser als vorher.
Ja, gut. Hast du sonst noch ein Thema oder was zum Buch zu sagen? Oder?
Ja, ich könnte nur darauf hinweisen, dass, was du am Anfang schon sagtest, dass die Events, dass die Einzelsessions natürlich auch einen Vorteil haben, weil sie eben energetischer sind als ein Buch, sodass ich einfach gerne einlade, zur Session zu kommen oder eben auch per Skype eine Session zu machen. Wenn man auf meine Webseite geht, www.wernerablass.de, dann kann man sich die ganzen Angebote angucken. Mein nächster Event wird jetzt schon am Samstag, Sonntag in Österreich, Wiener Neustadt, stattfinden. Da das ein großer Meetingraum ist, kann man sich auch dazu noch anmelden. Ich weiß aber nicht, wenn das Interview rauskommt. Von daher
könnte sein, dass es nicht mehr hinhaut.
Dass es nicht mehr hinhaut.
Ja.
Das nächste wäre dann Ende Oktober in der Schweiz, in Mutenz, also bei Basel. Da kann man sich auch noch anmelden. Und eine Woche später findet dann mein letztes Event in Deutschland in Brackenheim statt, am 4. November. Darauf würde ich gerne noch hinweisen, für all diejenigen, die das auch mal sozusagen face-to-face erleben möchten.
Dein letztes in diesem Jahr?
Das letzte Mal in diesem Jahr am 4. November in Brackenheim. Mhm.
Ja, schön. Planst du auch wieder was auf Teneriffa, oder?
Wir werden das sehr wahrscheinlich machen, aber nicht nächstes Jahr. Edgar Michael Hofer geht ja erstmal auf Weltreise sozusagen, und ja, wir hatten an sich ein bisschen geschaut, ob wir nächstes Jahr was machen können, aber wir haben so den Eindruck, ich denke, es wird eher in 2 Jahren stattfinden.
Okay.
Ja, vielen Dank, lieber Setu, für dieses Interview und für deine Fragen, für die Vorbereitung auch auf diese Fragen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal persönlich wieder.
Ja, würde mich auch freuen. Auch danke für das Interview. Danke.
Vielen Dank.